Meine deutsche Geschichte. So ist der Titel von Michael Greuß Buch, das im Juni 2025 beim ZS Verlag, einem Verlag der Edelverlagsgruppe, erschien. In diesem Buch reflektiert Michael Greuß über seine Erlebnisse als ukrainischer Jude, der Ende der 1990er Jahre nach Deutschland auswanderte. Das Buch bietet eine persönliche Analyse der deutschen Gesellschaft und Identität, wobei Themen wie Integration, kulturelle Unterschiede und das jüdische Leben im Fokus stehen. Michael Greuß nutzt seine biografischen Erfahrungen, um gesellschaftliche Spannungen sowie den Umgang mit der Geschichte, insbesondere der Shoah, zu beleuchten. Er verzichtet dabei auf einfache Klischees und plädiert stattdessen auf einen mutigen Dialog sowie mehr Chancengleichheit in der neuen Heimat. Sein Text mischt humorvolle Anekdoten mit tiefgründigen Beobachtungen über das Miteinander in einem sich wandelnden Land. Damit liefert Michael Greuß einen facettenreichen Beitrag zur aktuellen Debatte über Migration und Zugehörigkeit. Seine zentrale Botschaft und Hoffnung für das Miteinander in einer pluralen Gesellschaft basiert auf dem jiddischen Rat seines Großvaters: Sei ein Mensch. Im Podcastgespräch darf ich mit Michael Greuß zu seinem Buch in den Austausch gehen. Lehnen Sie sich zurück, lauschen Sie unseren Gedanken und lassen Sie sich zum Weiterdenken inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Abend, Herr Greuß.
Guten Abend.
Herr Greuß, Sie haben ja in Ihrem Buch gleich zu Anfang eine kleine Anekdote geschrieben. Und zwar eine Geschichte in der Zugtoilette, wo Sie eine Notfalltaste gedrückt haben. Wenn Sie sich heute nochmal in den kleinen Jungen von damals zurückversetzen, was macht diese Geschichte heute mit Ihnen? Und gerne dürfen Sie die Geschichte jetzt auch nochmal für die Zuhörenden erzählen. Was ist da genau passiert, Herr Greuß, im Zug?
Ja, vielen Dank für die Frage, die ich auch immer wieder gerne in meinen Lesungen bespreche. Ja, es war die rote Regionalbahn des Jahres 98, die auch heute rot ist. Und für mich, einen siebenjährigen Jungen aus dem etwas grauen Donbass, war das unfassbar spannend, in so einer, ja, in so einer Bahn zu sitzen. Und dann wollte man natürlich wie so in dem Alter mal auf Toilette gehen. Und wie das auch so ist bis heute, hat die Toilette unglaublich viele Knöpfe. Also es ist der Notfallknopf, es ist der Spülungsknopf, es ist der Knopf für Wasser. Und dementsprechend wusste ich nicht, was ich denn nun drücken soll. Man hatte damals den Notfallknopf gedrückt und deswegen musste der ganze Zug stehen bleiben. Und es kam der Schaffner und hat gefragt, wer das denn gemacht hat. Und ich habe natürlich das nicht zugeben wollen. Und deswegen dachte ich, das waren meine ersten Stunden nach dem Ankommen in Deutschland. Also wirklich ziemlich, ziemlich frisch. Und da habe ich mir im Buch gefragt, war das denn alles ein Griff ins Klo? Und heute, so viele Jahre später, muss ich Ihnen auch ehrlich zugeben, ich hatte ein Déjà-vu, ich war neulich im Zug und ich habe einen geflüchteten Mann gesehen. Der war älter als ich, war damals 7, aber der hat genauso vergeben nach dem Knopf gesucht wie ich damals als 7-jähriger Junge und konnte ihn auch nicht finden. Und ich kann Ihnen offen sagen, auch ICE, auch heute noch als erwachsener Mann, ich bin beruflich viel unterwegs, komme ich auch immer wieder an meinen Grenzen bei dem Thema Knopf.
Ja, und es ist dann doch auch eine Geschichte, die sich schon in einem festbrennt, denke ich, weil es eben eine Erfahrung ist in einem fremden Land mit einer fremden Sprache. Sie konnten es bestimmt auch noch nicht lesen. Ich weiß nicht.
Nein.
Mit
7
waren Sie schon in der Ukraine in der Grundschule? Waren Sie schon in der Schule? Waren Sie schon eingeschult?
Nein, ich bin in Deutschland eingeschult worden. In der Ukraine, also ich konnte grundsätzlich damals schon irgendwie lesen, aber in der Deutsch natürlich gar nicht, nein.
Ja. Logisch, klar. Sie kommen da am 4. Juni 1998 an, auf dem Bahnhof von Berlin-Lichtenberg, und Sie schreiben auch im Buch, dass Sie mit 11 Koffern und Ihre Familie natürlich, Ihre ganze Familie war mit dabei. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen in so eine magische Gedankenwelt eintauchen, Herr Greuß. Wenn diese 11 Koffer sprechen könnten, was hätten diese 11 Koffer über Hoffnung, Zukunft, Zuversicht vielleicht Ihnen gesagt oder was würden Sie vielleicht auch heute sagen?
Ja, ich wurde neulich sehr sentimental. Ich war im Stadtmuseum Braunschweig und habe eine Ausstellung gesehen, so 75 Jahre Zentralrat. Und da gab es genau diese Koffer. Das waren ehrlich gesagt Taschen. Das waren so Taschen, ganz billige chinesische Taschen, die so gestreift waren. Und die sind dort ein Ausstellungsstück gewesen, und zwar für diese jüdische Migration aus Osteuropa. Mhm. Das heißt, die Frage stellt man automatisch sehr vielen Tausenden und Zehntausenden von Menschen. Diese Koffer oder Taschen waren damals eine Mischung von Loslassen, weil man sehr viel nicht mitnehmen konnte tatsächlich. Also diese 11 Koffer beschreiben das ja. Also das heißt, man hat ein ganzes Leben hinter sich und am Ende steht man mit 11 Koffern. Hm. Aber natürlich auch ein Wunsch, etwas aufzubauen. Ja, ich meine, das ist ein Bild, das habe ich oft im Social Media auch gepostet, von meiner gesamten Familie, wo wir vor dem Zug einfach stehen. Und das Bild ist wirklich, hat es in sich, weil da merkt man diese Gesichter zwischen Hoffnung, zwischen Unsicherheit, zwischen Angst, zwischen Spannung. Also sehr unterschiedlich. Ich stehe natürlich dort auch als kleiner Junge. Und man sieht unsere ganze Familie, alle Akteurinnen und Akteure, wie unterschiedlich sie diese Ankunft empfinden. Und das, insofern war das, glaube ich, ein sehr spannender Moment für uns dort, den deutschen Boden in Lichtenberg zu betreten.
Ich könnte mir gut vorstellen, Herr Greuß, dass das für ein Kind, ein 7-jähriges Kind, ein anderes Gefühl war als für Ihre Eltern. Weil Eltern ja doch auch die Verantwortung haben für die Kinder. Und Sie, ich glaube, war es für Sie auch vielleicht ein bisschen ein Abenteuer? Könnte man das so verstehen?
Es war ein großes Abenteuer. Es war alles, ich habe das ja beschrieben mit dem Zug. Also so ein roter Zug mit 7 Jahren, wow, ja, Bahnhöfe. Ich komme aus einer Kleinstadt in Donbass. Donbass ist etwas Vergleichbares mit unserem deutschen Ruhrgebiet. Keiner soll sich persönlich angegriffen fühlen, aber es gibt schönere Ecken auf dieser Welt, ja. Und dann kommt man natürlich, in so eine Großstadt wie Berlin, man kommt irgendwie an, man sieht irgendwie große Autos, man sieht Bahnhöfe, man sieht irgendeine Stadt, das ist unglaublich aufregend, ja, für einen Jungen aus einer Kleinstadt mit keine Ahnung, 20, 30.000 Einwohnern. So. Mhm. Und natürlich ist es ein Abenteuer. Für mich war das tatsächlich ein großes Abenteuer und manchmal habe ich das Gefühl, es ist noch bis heute ein Abenteuer. Mhm.
Ja, ich nehme das Leben auch als Abenteuer wahr. Das stimmt.
Wobei ich uns allen wünsche, dass unser Leben ein bisschen ruhiger und weniger Abenteuer ist in diesen bewegten Zeiten. Das muss ich auch sagen. Ja,
ja, ein bisschen ruhiger wäre schön. Friedvoller wäre schön.
Oder Friedvoll. So.
Ja, friedvoller wäre schön. Herr Greuß, Sie haben dann im Buch auch geschrieben, was mich auch ein bisschen geschockt hat, dass Sie eine Grundschullehrerin hatten in der 4. Schulklasse. Also ich unterstelle, das ist Grundschule gewesen. Sie haben geschrieben, ja, im 4. Jahr. Die hat zu Ihnen gesagt, ein Studium kannst du ausschließen. Also damit sagt sie Ihnen ja ganz deutlich, du wirst nie studieren können. Vielleicht will sie Ihnen damit sogar direkt sagen, du bist zu dumm, du bist zu faul. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es eine Äußerung, die bestimmt saß. Jetzt haben Sie studiert, Sie haben auch ein Stipendium bekommen. Was macht dieser Satz heute noch mit Ihnen? Begleitet er Sie noch? Kommt er manchmal hoch oder ist es sowas, wo Sie sagen, ich habe das total verarbeitet und diese Frau, ich habe ihr einfach gezeigt oder ich habe überhaupt mir auch gezeigt, ich kann's und sie hatte Unrecht?
Ja, wissen Sie, dieses vor geschlossenen Türen stehen und das zu akzeptieren, ist eine Sache, das war vermutlich eine meiner ersten geschlossenen Türen und ich habe das nicht akzeptiert. Mhm. Und bin weitergegangen, habe eine neue oder andere Tür gesucht. Und das ist das, was bei mir erzeugt ist. Ich glaube, das war ein wirklich Schlüsselmoment. Ein Moment, wo man verstanden hat, okay, irgendwie hat mich das getriggert. Irgendwie geht es jetzt nicht nur darum, was meine Eltern mir erzählen, wenn der Tag lang ist, sondern es geht um mich. Es geht um meine Zukunft, es geht auch anders. Und mich hat dieser Satz mein Leben lang dann auch bewegt, vor allem wenn andere meinen, die Deutungshoheit über einen zu haben. Mhm. Ja, es gibt immer Menschen in Social Media, die erzählen, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, man muss auch viele Sachen ernst nehmen, was Leute erzählen. Und trotzdem darf man sich nicht, wie gesagt, von anderen bestimmen lassen. Und ich glaube, das ist das, was übrig bleibt. Das ist die Message, die ich mitgenommen habe und an andere gebe.
Ja, das ist immer dieser Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.
Das auch. Und natürlich gehören beide, wie gesagt, wir leben im Sozium, wir leben jetzt nicht allein auf dieser Welt. Und natürlich muss man die Außenwahrnehmung wahrnehmen. Und es ist wichtig, eine soziale Intelligenz zu haben. Das meine ich nicht. Was ich aber schon meine, ist, dass Menschen das nicht gut meinen, sondern oft auch einfach übergriffig sind. Und
unbedingt.
Da übergriffig und das noch verkaufen als eine Unterstützung. Und da sollte man sich dagegen wehren, als Mann, aber ehrlich gesagt besonders auch in dieser Gesellschaft auch als Frau.
Sie haben es schon gesagt, Sie kommen aus dem Donbass, also Sie sind in der Ukraine geboren, in der Ostukraine. Sie sind mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen, Sie sind auch Jude. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da 3 Identitäten bei Ihnen so ein bisschen im Herz schlagen, würde ich jetzt mir so vorstellen. Ist das was, dass Sie manchmal mit diesen Identitäten sich auseinandersetzen müssen oder dass diese Identitäten in Ihnen vielleicht sogar in einen Streit kommen? Oder ist das etwas, was so Hand in Hand läuft bei Ihnen?
Wissen Sie, das ist alles in mir vereint. Also ich denke in bilingual, in der deutschen, in der russischen Sprache. Und das Lustige ist, ich kann mir entscheiden, welche Sprache ich worüber denke. Das kann manchmal sehr vorteilhaft sein, wenn es zum Beispiel um ein Thema an Essen geht. Und einige Begriffe finde ich in der einen Sprache besser und dann in der anderen. Aber Spaß beiseite, wenn man es um die Ideen geht. Ich glaube, ich bin in einer post-sowjetischen Identität ja, geprägt worden. Inwiefern sie ukrainisch in den 90er Jahren war, ist eine streitbare Frage. Aber natürlich ist die Ukraine mein Geburtsland. Deutschland ist meine neue Heimat, in der ich sehr viel zu verdanken habe, wo ich ausgebildet worden bin, wo ich lebe und wachse. Und natürlich meine jüdische Identität ist etwas, was ein roter Faden ist, was nicht wegzudenken ist, was ungefähr so verstanden werden kann wie meine Augenfarbe. Also es ist einfach da und es ist nicht wegzudenken. Ich sage nicht, dass man sich ausschließlich nur über die eine der 3 Identitäten definieren muss. Also ich glaube, in der Vielfalt liegt in diesem Sinne die Kraft. Aber es prägt mich alle 3 Identitäten und ich glaube, ich versuche dadurch meine Stärken. Also meistens konkurrieren sie nicht.
Ich stelle mir das so ein bisschen wie ein Mobile vor, Herr Kreuz, ehrlich gesagt. Also ich habe da so ein Mobile im Kopf, dass Sie, je nachdem, wie Sie vielleicht auch gerade ausgeglichen sind, wie die Situation, wie der Kontext ist, dass dann vielleicht das eine eher so dominiert, abgesehen jetzt von der Religion. Ich denke, die ist immer
ja,
für Sie. Ja. Aber ob Sie jetzt deutsch oder ukrainisch, russisch manche Dinge so in sich spüren, wahrnehmen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch in ihrer, wenn sie zum Beispiel in ihrer Familie sind oder wenn sie im Job sind, wenn sie mit Freunden unterwegs sind, dass es dann immer so ein bisschen was anderes ist, was anderes dominiert und dann das andere wieder zurücktritt oder vice versa.
Ja, und vor allem natürlich gibt es solche Sachen wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, der einen sehr eingeholt hat, ja, wo man das vielleicht eigentlich gar nicht so ein Vordergrundthema hatte und dann auf einmal im Donbass, da wo ich herkomme, die Dörfer, die Städte, wo ich geboren bin, mein Vater geboren ist, werden auf einmal weltbekannt und die ganze Europa, die ganze Welt spricht darüber und dann holt das natürlich auch einen ein. Und da beschäftigt man sich damit. Und umgekehrt, wenn man in Israel ist, in einem Staat mit einer jüdischen Mehrheit, merkt man wie stark man dann deutsch geprägt ist. Und also das heißt, es überschneidet sich. Es ist ein Miteinander. Und ich glaube, das macht es halt auch für viele Menschen spannend, ja, sich darüber auszutauschen, wie das eigentlich so ist. Ja, weil natürlich viele Eindimensionen, aber ich habe in meinem Buch viel, die Frage kurz zu beantworten, viel verglichen mit Ostdeutschen. Mhm. Ich glaube, Sie kennen das sehr gut, wovon ich hier rede, von heute auf morgen in einem neuen Land, wobei das eigentlich ja das eigene Land und doch ein neues Land ist. Und dort auch diese Identität mitzunehmen. Und ich glaube, das, also diese Erfahrung können Sie, glaube ich, mit mir teilen.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie deutsche Familien eher so wie einen Amateurfußballverein verstehen. Ja, also dass die Hierarchien flach sind. Und bei den jüdischen Familien, da sagen sie, das ist Profi-Club, weil die Mütter da eher so die Vorstandsvorsitzenden sind. Können Sie dazu ein bisschen für die Zuhörenden erzählen, wie sie dazu kommen und warum das so ist, was die Mutter, wenn die der Vorstandsvorsitzende ist, dann hat die ja schon sehr, sehr viel zu sagen in der Familie.
Ja, für mich war es wichtig, als ich dieses Buch geschrieben habe, Deutschland zu porträtieren aus meinen Perspektiven. Und die Hauptfrage war, ja, was ist denn eigentlich der große Unterschied beim Schreiben? Ja, also naja, wir sind irgendwie alle Menschen und jeder hat seine Geschichte und die Geschichte prägt. Aber was ist denn so eigentlich der Punkt, dass uns wirklich unterscheidet? Und ich bin da sehr pragmatisch und vorgegangen, habe gesagt, komm, ich analysiere mal die Themen, die einfach so tagtäglich Menschen bewegen. Essen, Liebe zu Tieren, Dating und ja, das Thema Familie. Und beim Thema Familie ist mir aufgefallen, dass da einfach die größten Unterschiede sind. Und dann habe ich tatsächlich mir angefangen, weiter zu überlegen, aber auch Studien zu lesen, wie so in Deutschland Familien strukturiert sind. Aber auch aus vielen Erzählungen meiner deutschen Freunde die mir da erzählt haben. Ich habe versucht, dann irgendwie Kategorien zu entwickeln, wo ich das so ein bisschen vergleiche miteinander. Also ohne wissenschaftlich zu werden. Ich habe auch keinen wissenschaftlichen Anspruch in dem Buch. Ein Sachbuch, aber keinen wissenschaftlichen Anspruch. Und dabei sind mir halt, wie gesagt, diese Verhältnisse gekommen. Und da ist das Oberthema, die Hauptkategorie, ja, Nähe und Distanz. Ja, die große Frage, Nähe und Distanz. Und ich glaube, dass in jüdisch und ich habe dann über mein Buch mit vielen migrantischen, mit Migrationshintergrund gesprochen, aus Italien, aus der Türkei. Und die konnten sich komplett wiederfinden in meinen Erzählungen über die Familie. Das heißt, das ist gar nicht so eine jüdische Perspektive, sondern auch so eine sehr migrantische Perspektive. Und ich glaube, dass ich dann versucht hatte, in diesem Buch gar nicht mehr so einen erhobenen Zeigefinger zu sagen, jetzt, das ist jetzt die bessere Variante oder das andere ist die bessere, sondern das zu vergleichen, ohne irgendwie zu werten und dann tatsächlich zu plädieren, voneinander zu lernen. Weil ich glaube, diese Grenzen ziehen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und da muss ich sagen, habe ich von meinen deutschen Freunden viel gelernt, wie das funktioniert.
Aber dennoch würden Sie sagen, dass in jüdischen Familien der Zusammenhalt ein intensiverer ist als im Vergleich zu deutschen Familien?
Also ich habe dazu tatsächlich gelesen, die Forschung sagt natürlich, dass man als Minderheit generell mehr zusammenwächst, ja, gezwungenermaßen wegen der Umgebung. Ja, das ist so. Also wie gesagt, ich komme wieder mit meinem ostdeutschen Beispiel. Ein Ostdeutscher in einem Unternehmen, einen anderen Ostdeutschen sieht, hat mit ihm halt einfach einen anderen Level so. Ja, das heißt nicht zwar, das ist keine Zwangsläufigkeit, aber schon. Das überträgt sich in der Familie halt noch mehr. Das heißt, wenn du ein Junge bist im Alter von 7 Jahren, du kannst die Sprache nicht, hast du einfach keine gleichaltrigen Freunde. Deine Freunde ist die Familie mitunter. Ja, und das schweißt einen zusammen. Das gibt Stärke, auch in diesen schwierigen Momenten, ohne Diskussion. Das ist viel Unterstützung. Aber natürlich hat das einen Preis. Und ich will jetzt gar nicht so mit so einem Pathos sagen, Freiheit oder, ja, Freiheit oder Nähe. Aber manchmal sind es dann auch die Fragen. Und also für mich habe ich im Buch beschrieben, war es unvorstellbar, mit 17 Jahren oder 18 Jahren aus dem Hotel Mama auszuziehen. Ja, das war für meine deutschen Freunde komplett regulär. Das war jetzt keine große Revolte. Ja.
Sie sind in Ihrem Buch auch sehr humorvoll, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Und wenn wir jetzt mal in eine kleine Schublade reingreifen, ich weiß, man soll
Ja.
nicht so Klischees publizieren oder auch drüber sprechen, aber dennoch, ich finde schon, es gibt so typisch deutsche Eigenschaften, finde ich persönlich schon. Und Sie schreiben auch im Buch so mit so einem kleinen Augenzwinkern, dass so typisch deutsche, was auf Sie typisch deutsch wirkt. Gibt es denn da schon Eigenschaften, wo Sie merken, oh Michael, die hast du eigentlich auch schon übernommen? Am Anfang hast du so ein bisschen es belächelt und jetzt auf einmal bist du doch eine gewisse Zeit auch schon in Deutschland und jetzt hast du manches doch auch schon adaptiert. Ist es bei Ihnen auch so oder sind Sie da eher
Ja,
gemein?
hundertprozentig. Also unsere Nachbarn, die Österreicher, ja, die wunderbare Stadt Wien. Also wenn man sich mit jemandem in Wien und für 10 Uhr verabredet, ist 10 Uhr nicht 10 Uhr. Das ist dann 10:20 Uhr, bis man zum Zug kommt und man trinkt normalen Kaffee und man redet und man und so. Und wo ich mir dann schon so deutsch geprägt, mir sage, ja, okay, aber wir haben uns doch für 10 verabredet. Also das heißt, man hat schon eine gewisse, tatsächlich ist das Wort Ordnung, das ist wirklich sehr, sehr, sehr plakativ, aber es ist wirklich so, dass man sich schon mehr Struktur wünscht, mehr Ordnung wünscht. Und ich habe das immer so, ich habe es tatsächlich übernommen. Ja, also der berühmte deutsche Termin ist nicht die schlechteste Idee auf dieser Welt. Ja, und ja, es ist teilweise halt super unflexibel, aber teilweise hat man halt eine Planungssicherheit. Und das habe ich davon halt wirklich übernommen. Aber auch andere Qualitäten. Also manchmal, also diese Berliner Meckern, ein bisschen meckern. Und man ist immer so ein bisschen nicht zufrieden, während man eigentlich weiß, dass man alles gar nicht so schlecht ist. Und ein bisschen nörgeln gehört auch in Deutschland dazu. Also insofern, man übernimmt schon ein paar Sachen im guten wie im schlechten Sinne des Wortes. Man ist ja Teil davon. Ja, man kann sich ja gar nicht davon loslösen.
Sie sprechen oder Sie schreiben im Buch auch von Missverständnissen. Und ich denke, könnte mir gut vorstellen, dass Sie, vielleicht ist es jetzt bei mir genauso, ich stelle Ihnen ja auch Fragen, dass Sie häufiger die gleichen Fragen gestellt bekommen nach Ihrem Buch. Gibt es da manche Fragen, wo Sie denken, oh, nicht schon wieder? Oder wo Sie sagen, oh ja, die habe ich zwar schon ein paar Mal beantwortet, aber gerne immer wieder? Oder denken Sie manchmal so, oh, lass mal Leute, ich wollte doch was ganz anderes sagen?
Ja, also die spannendsten Fragen zu meinem Buch sind über die Art, wie ich geschrieben habe. Das finde ich persönlich ehrlich, das sind für mich die schönsten Komplimente, wenn es gar nicht nur um die Inhalte geht, die ich dort vermittele, sondern eben um die Art und Weise, wie ich sie vermittle. Und wenn Sie sagen, humorvoll, ist es ja auch ein Stilmittel, das be bewusst ge genutzt worden ist. Nein, also ich glaube, und das finde ich nochmal spannend, die Schwäche und die Stärke des Buches. Ja, um das ganz, ganz offen hier zu sagen. Die Schwäche dieses Buches ist ja die Vielzahl der Themen.
Mhm.
Ja, also, und da kann man ja auch die bösen Zungen sagen, ja, naja, du bist da von dem einen ins andere übergesprungen, aber bist überall so nicht komplett tief gegangen, vieles nicht erklärt. Gleichzeitig ist das aber auch die Stärke, weil jeder in diesem Buch halt seinen Moment finden kann. Also ich hatte bei meiner Buchpremiere eine Moderation, sie hat komplett die Mutterperspektive in meinem Buch gesehen. Und diese Szene mit der Lehrerin war für sie irgendwie super sentimentale Stelle. Ja, so, oh Gott, wie passiert es mit meinem Kind? Jemand anderer erkennt da Migration. Jemand erkennt dort Ostdeutschland. Jemand erkennt dort irgendwie das deutsch-jüdische Verhältnis, Familie. Also das ist wirklich, glaube ich, der große Gewinn dieses Buches, dass durch diese Themenvielfalt auch einfach viele Sachen abgedeckt werden. Und das war gewissermaßen auch der Anspruch, weil wir in einer sehr schnelllebigen Zeit sind. Und insofern dachte ich, dass ich das natürlich auch ein bisschen porträtieren und auch widerspiegeln kann. Das ist natürlich auch ein Stilmittel.
Und was mich persönlich sehr angesprochen und auch berührt hat und was ich rausgelesen habe, das war die Sache mit der Shoah beziehungsweise auch der 7. Oktober. Die Shoah wird ja, wenn wir darauf jetzt einsteigen dürften oder wenn ich meine Fragen jetzt dahin wenden darf, die Shoah wird ja leider häufig relativiert. War ja nicht so schlimm oder jetzt stellt euch nicht an, hört man ja leider alles. Was denken Sie, wie können wir sprachlich dieses Unbegreifliche, dieses Katastrophale, was da passiert ist, doch eher in Worte fügen können? Wie können wir doch die Menschen dafür noch sensibilisieren und sagen, nee Leute, schaut da mal hin, das ist Vergangenheit, ja, aber es geht, wir sind die heutige Geschichte und Zukunft weiter und wir müssen das beachten, wir müssen darauf hinschauen.
Ja, zwei Sachen. Ich glaube, dieser Kapitel mit der Shoah ist tatsächlich der seriöseste Kapitel von allen. Auch in der Art und Weise, wie ich geschrieben habe, glaube ich. Also ich glaube, ich ändere dort komplett auch die Tonalität. Ich werde deutlich dunkler, beabsichtigt dunkler, weil ich in diesem Buch auch eine gewisse Dramaturgie mit aufbauen wollte, auch wenn es kein Roman ist. Und trotzdem hatte ich das, war das mein Anspruch an mich. Also das war von der Stilistik her, dieses Thema ernsthaft zu behandeln. Der zweite Punkt, wie schafft man das Unsagbare rüberzubringen, indem man sagt, was ist, ohne dabei in so einen Pathos zu verfallen, das zu entfremden, das zu weit entfernen vom Menschlichen zu machen, sondern das ist ein Menschenverbrechen, das an Menschen begangen worden ist, und zwar im Übrigen nicht in einem luftleeren Raum. Und auch nicht von Aliens. Wir reden hier über ein Massenverbrechen, das muss man auch so offen sagen, mit einer großen Beteiligung, einem großen Wissen. Und dementsprechend muss man da sehr, sehr nüchtern, und ich finde die Holocaust-Literatur, und da gibt es unfassbar gute Beispiele, angefangen von Imre Kartusch oder anderen, die durch diese Nüchternheit die Bestialität zeigen. Ja, also gar nicht irgendwie Begrifflichkeiten spielen wie Monster und wie solche Wortwahlen, sondern eigentlich ganz simpel sagen, wie hier nüchtern betrachtet Millionen Menschen vernichtet werden. Und das ist für uns, und bis heute, wie gesagt, wenn man in Gesprächen darüber ist, ist es halt alles so abstrahiert. Ja, das sind auch Begriffe, hinter denen man sich versteckt. Die Deportationen. Ja, was versteht man so drunter, ja? Die Deportationen in Lager, Vergase, das sind alles so Begriffe. Ja, das ist irgendwie, jeder kann sich darunter irgendwie alles, also so, es gibt so eine Ikonografie im Kopf. Ja, aber so diese Zwischentöne, ja, ich glaube, das ist uns nicht bekannt. Und da müsste man eigentlich rangehen. Ja, Auschwitz, ja, auch so ein Begriff, alles sagen, alles meinend. Und dann wiederum eigentlich was. Und ich glaube, das was, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, die nüchternen Worte dafür zu finden. Und da gibt es unfassbar gute Literatur, die das getan hat.
Ja, zum einen und aber auch diese Orte zu besuchen. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass meine Eltern und ich in Dachau waren, weil mein Vater in der Nähe von Dachau auch aufgewachsen ist.
Ja.
Und wie wir durch dieses Konzentrationslager gelaufen sind und uns nicht unterhalten haben, weil wir schlichtweg uns so geschämt haben und gedacht haben, oh Gott, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann hören die Menschen ja, dass wir Deutsche sind. Und ich kann mich noch erinnern an eine Aussage von meinem Vater, als wir rauskamen aus dem Konzentrationslager, wo er sagte, Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung, aber Konzentrationslager.
Das ist richtig. Das ist natürlich richtig. Und natürlich ist das richtig. Und nochmal, die Shoah hat sich in Deutschland auch abgespielt. Das muss man auch offen sagen. Unter uns. Also Deutschland hat bis zu 1000 Außenlagern. Also es muss irgendwie gesehen worden sein. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendwo in irgendwelchen Wäldern. Also ja. Und es gibt eine unfassbar gute Ausstellung in der Topografie des Terrors, die sich ganz einfach der Frage stellt, was wussten die Deutschen vom Holocaust? Und da wird ganz simpel die Frage beantwortet. In dieser Wissens- und Informationsgesellschaft der 30er, 40er Jahre war der Wissensstand enorm. Und da müssen viele auch in die eigene Familiengeschichte gehen und wirklich auch mal fragen, was wussten die? Und ich habe diese Fragen oft gestellt und offen gesagt habe ich oft gehört, Michael, hör mal nicht diesen Quatsch. Man wusste, was Sache ist. Ja, man wusste jetzt vielleicht nicht Zyklon B und nicht die Einzelheiten und so, aber man wusste irgendwie, was da passiert. Lass dich da nicht täuschen.
Ich würde ganz gerne jetzt noch auf den russischen Überfall auf die Ukraine umschwenken, weil Sie ja nun in der Ostukraine geboren sind. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Angriff der Russen im Februar 22, dass der auch mit Ihnen was gemacht hat und mit Ihrer Familie und immer noch was macht. Wollen Sie darüber ein bisschen was erzählen, wie Sie damit umgehen, für sich auch in der Familie? Oder ist es für Sie eher, dass Sie sagen, nee, ich will jetzt doch nicht?
Ja, dieser Krieg hat ja 2014 in meinem Kopf begonnen. Ja, mit der Annexion der Krim. Und dann war so ein bisschen, ja, da war in Europa wieder so ein bisschen ruhig. Aber in meinem Kopf ging das schon seit damals. Und ja, das, was wir dann vor 4 Jahren erlebt haben, das hatte natürlich nochmal, ja, das war ein tiefer Schock, muss ich ehrlich sagen. Das war wirklich ein tiefer Schock. Auch wenn ich das persönlich professionell als Politikwissenschaftler irgendwie kommen sah, habe mir auch viel davon viel Kritik kassieren lassen, kommen sah, habe ich das doch als Mensch, als Privatperson so, war das schon ein Schlag. Und das war ein Schock und das war ein Schlag und das war Krieg mitten in Europa, in einer europäischen Stadt, 2 Flugstunden von Berlin entfernt. Die Geflüchteten aus der Ukraine waren hier bei uns in deutschen Bahnhöfen. Ja, und dann holte ich deine Heimat dann wirklich dann ein. Ja, die Ukraine, die vorher, ich habe in meinem Buch viel versucht, sich der Frage zu stellen, ja, was wussten die Deutschen von der Ukraine? Da gibt es ein Kapitel, das ist so Klitschko, ja, also was wussten wir? Klitschko, Schewtschenko, ja, Tschernobyl, ja, irgendwas da im Osten, ja, weiter ist Polen, nicht ganz Russland, so halb Russland. Also ich rede jetzt von so einem ganz, ganz normalen, ja, mittler gebildeten deutschen Staatsbürger, ja. So, man hat so ein paar Bilder, also ich rede jetzt hier nicht irgendwie Leute, die überhaupt irgendwie nicht unsere österreichischen oder polnischen Nachbarn, aber so ein durchschnittlicher Mensch. Und da ist das Wissen super gering gewesen. So, und dann ab dem Überfall merkt man so, das ist einfach omnipräsentes Thema. Ja, das ist einfach omnipräsent. Auf einmal sind einfach in Berliner Straßen, deutschen Straßen, ukrainische Flüge. Du denkst dir, okay, wo bin ich gerade? In welchem Film bin ich gerade? Ja, und das war natürlich sehr überwältigend. Ja. Und bis heute, ich sag's Ihnen ganz offen, bis heute, vorgestern, ich muss das gar nicht aufzählen, die Anzahl der Kriegsverbrechen, die Russland dort begeht, das ist endlos. Aber ich kann mich auch so viele Jahre später nicht dran gewöhnen. Also ich finde es nicht normal, wenn europäische Städte, Wohngebiete mit irgendwie Raketen beschossen. Ich finde das nicht normal. Also ich versuche das immer zu rationalisieren, aber ich empfinde es nicht normal.
Haben Sie noch Familie in der
Ich habe
Ukraine?
keine Familie dort, aber ich habe viele Bekannte, ich habe Freunde, ich spreche und ja, und wissen Sie, gut, dass Sie mich fragen, das kann doch nicht sein, weil Sie auch 7. Oktober angesprochen haben, dass wenn man mit Freunden am Telefon abends ist, sowohl Menschen in Israel als auch in der Ukraine auflegen müssen, weil sie in Bunker gehen müssen. Im 21. Jahrhundert. Ja, also während wir hier per Zoom telefonieren, hypermodern und ins Weltall fliegen, müssen Menschen verbomben im Bunker gehen. Weiß nicht, das ist ja surreal. Also das ist ja wirklich. Und dass dieser Krieg meiner Meinung nach so wenig in der Kunst und Literatur meiner Auffassung nach macht, das verwundert mich und macht mich ehrlich gesagt sehr, sehr sauer.
Sie meinen jetzt in der Kunst und Literatur, dass also mehr darüber gesprochen wird und auch mehr zum Beispiel gemalt oder Musik dazu veröffentlicht wird, meinen
Also ich
Sie
habe
das?
zumindest, ja, es wird natürlich passiert auch viel und es gibt auch Ausstellungen und natürlich erstellt dieser Krieg auch Kunst und Literatur. Aber ich habe kein Bertolt Brecht, ja, der da irgendwie, ja, ich habe irgendwie nicht, ja, Thomas Mann und so weiter. Also ich würde mir wünschen, dass dieser Krieg auch irgendwie einen Ausdruck darin findet. Ich weiß, es gibt Kriegsliteratur und Sergej Jadan und so. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie zur Abrede stellen, aber irgendwie habe ich bisher da irgendwie wenig Antworten bekommen. Die hätte ich mir gerne auch gewünscht, gar nicht nur auf der politischen Ebene.
Einfach auf der menschlichen Ebene.
Auf der menschlichen Ebene. Auf der menschlichen Ebene, das ist ja auch mitunter, das ist ja auch Kunst und das ist ja auch Literatur. Und ja, ich sage jetzt nicht, dass Kunst und Literatur das alles diesen Wahnsinn stoppen, aber irgendwie diese Absurdität, die ich gerade beschrieben habe, dass sie mal beschrieben wird.
Ja, es ist auch eine Verdeutlichung, denke ich, ne?
Auch, ja, auch. Vielleicht ist es ja unsagbar, ja. Vielleicht ist es unsagbar oder Musik, ja, einen Ausdruck dafür zu finden.
Ja. Weil es menschlich ist und weil wir da jetzt gerade auch drüber gesprochen haben, komme ich zu dem Ende Ihres Buches. Sie beenden Ihr Buch mit dem Appell, sei ein Mensch. Das kenne ich auch von Margot Friedländer, die das ja auch ähnlich gesagt hat. Lasst uns Menschen sein, sei ein Mensch. In einer Welt, die immer gespaltener wird und die sich auch immer mehr so auf brutale Taten, so nehme ich es zumindest wahr, fokussiert. Ich meine, es gab immer schon brutale Taten. Wir Menschen neigen oder können wahnsinnig schlimme Dinge tun. Aber im Moment denke ich, wie Sie es eben auch angesprochen haben, wir sind auf einem gewissen Level, vielleicht auch von der Entwicklung, gerade so in den westlichen Ländern, wie uns geht es so gut wie schon lange oder wie noch nie. Und dennoch nimmt so eine Brutalität und so ein Ausgrenzen immer mehr zu. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie sagen, sei ein Mensch? Und auf der anderen Seite ist es so, dass man sieht, da wird in der Kunst, in der Literatur nicht so viel drüber gesprochen, da wird manches runterrelativiert, da wird manches gar nicht angesprochen. Wie fühlt sich das für Sie an?
Ich habe neulich mit einem Künstler gesprochen und er gesagt hat, ja, das alles, was jetzt passiert, wird in 20, 30 Jahren erst in der Kunst richtig einschlagen. Also nicht sofort, ja, so wie Nachkriegsliteratur auf gut Deutsch. Und für mich bedeutet der Begriff sei Mensch, das ist eine Anforderung nicht an den inneren Schweinehund im Menschen, sondern das Gegenteil davon, einen gewissen Möglichkeit dessen, dass man sich auf einem gewissen Level immer treffen kann. Und ich glaube daran, ich glaube daran und ich glaube, dass man miteinander viel mehr reden muss als übereinander. Und das ist auch in unserer Gesellschaft sehr am Hang gekommen. Alle sind in ihren Bubbles, alle sind in ihrer Rechthaberei, alle wissen, wie es irgendwie läuft. Und ich glaube, dass man sich immer in einem Raum manchmal treffen muss, wo es halt einfach, ja, menschlich zugeht mit all den Widersprüchen und Schwächen und Komplexitäten, die eben ein Mensch mit sich bringt. Ja.
Was denken Sie denn, was wäre denn so die kleinste gemeinsame Tat, die wir Menschen tun könnten, um da eine Veränderung anzustoßen, miteinander?
Wissen Sie, lachen. Wenn Menschen miteinander lachen, ist es sehr schwer, sich danach was anzutun. Ja, das klingt erstmal sehr pathetisch, aber ich habe neulich gelesen über einen Vorfall im Zweiten Weltkrieg, wo die eine sowjetische Soldaten auf eine deutsche Soldatengruppe gestoßen sind. Und ja, und einer hat sich verlaufen von den Deutschen bei den Sowjets und ist dann irgendwann mal so rübergesprungen. Der war etwas fettleibiger und ja, der hat dann beim Rüberspringen ein etwas seltsamen Geräusch abgegeben. Das hat ein unglaubliches Lachen ausgelöst auf beiden Seiten und hat dazu geführt, dass beide Seiten weitergegangen sind. Sie haben sich nicht angeschossen, weil sie konnten nicht. Wenn du gemeinsam gelacht hast, kannst du nicht aufeinander schießen. Und Humor trotz Tränen, das ist so ein sehr auch jüdischer Grundsatz, der auch bei Scholem Aleichem in der Literatur beschrieben wird, ist das, was ich mir manchmal wünsche. Einfach mal durch Tränen zu lachen. Und da in einem anderen den Menschen zu sehen.
Herr Greuß, wir kommen so auf die Zielgerade unseres Podcasts. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage gar nicht gestellt, wo Sie sagen, oh, Frau Lutschewitz, die wollte ich schon lange mal beantworten, die Frage, oder die haben Sie versäumt zu stellen, dann immer her damit, dann stelle ich Ihnen gerne die Frage noch.
Ja, vielleicht die Frage, und die werde ich oft gefragt, aber es ist, glaube ich, nicht uninteressant auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, was plane ich noch? Also was steht noch in den Planungen? Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich beschäftige mich viel mit einem Kochbuch meiner Oma, seelische Andenken, die sogar noch mitwirken konnte. Und zwar möchte ich jiddische aschkenasische Rezepte dort porträtieren, also Familiengeschichten dazu in lustiger Manier und natürlich, wie man sie zubereitet. Dabei habe ich eine sehr spannende Reise auch in unser Land genommen, weil viele Speisen aus dem Mittelalter kommen. Die werden in Deutschland tatsächlich nicht mehr gegessen. Ich gebe ein Beispiel, Grieben, ja, also Grieben von Hühnchen oder von Entengrieben. Sehr fettig, kalorienreich, sollte man jetzt nicht zuhören, aber sehr, sehr lecker. Und das ist eine sehr jiddische Speise und das kommt aus der Zeit, weil die Leute einfach auch arm waren und sie konnten halt einmal die Woche auch Fleisch essen und davon kommt es. Das heißt, so ein Kochbuch ist auch eine Reise nicht nur in die jüdische, aschkenasische Welt, die ich irgendwie literarisch wieder auferstehen lassen will, durch die Küche, sondern es ist auch eine Welt, auch eine Reise in unsere eigene deutsche Kochgeschichte. Das ist das eine und das andere und das bleibt natürlich auch das Ziel, einen Roman zu schreiben etwas, sagen wir mal, ja, tatsächlich Tieferes im Sinne von, ja, literarisch Tieferes zu erzeugen. Also ich bin da auch bemüht und ich hoffe, das wird mir auch gelingen.
Davon bin ich jetzt überzeugt, dass Ihnen das gelingt. Und mit dem Kochbuch, das finde ich ganz wunderbar, Herr Greuß, weil auch Essen ja wunderbar verbindet. Ich finde, beim Essen kann man toll in Gespräche eintauchen, diese sich selber kulinarisch verwöhnen, finde ich wunderbar. Und da fällt mir jetzt Otto Lengi ein, der hat ein wunderbares Buch gemacht. Das haben mein Mann und ich im ersten Lockdown haben wir das durchgekocht, weil wir gedacht haben, wir kriegen mal die Zeit jetzt rum. Und dann haben wir dieses Buch durchgekocht. Das ist leckere, leckere, ansprechende Speisen. Also ich freue mich schon, ja, werde ich auf jeden Fall kaufen, Herr Greuß. Ja, wunderbar. Gut, ich beende den Podcast immer mit so einer Art Kaleidoskop, Herr Greuß. Das geht wie folgt. Ich fange einen Satz an und Sie beenden ihn bitte.
Ich versuche es.
Herr Greuß. Meine deutsche Geschichte zeigt,
wie ein kleiner Junge aus dem Ausland es zu etwas gebracht hat.
Ich bin viele, weil
Einfalt nicht so spannend ist wie Vielfalt.
Menschsein bedeutet,
Fehler zu machen.
Last but not least, es ist an der Zeit,
für mehr Ehrlichkeit.
Ich danke Ihnen, Herr Greuß. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihres Wissens, für das Gespräch. Und dann sage ich einfach mal bis bald.
Vielen Dank. Danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?